HR3. Bärbel Schäfer.
Vor einem knappen halben Jahr im Mai hat unser heutiger Gast Dieter Hallervorden in Wiesbaden den Medienpreis für Sprachkultur bekommen, für seine Verdienste um die deutsche Sprache. Und in seinem neuen Film Ostfriesisch für Anfänger dreht sich sprachlich eben alles ums Plattdeutsche. So ein fiktives Plattdeutsch, ein bisschen ein vereinfachtes Plattdeutsch. Guten Morgen, Dieter Hallervorden.
Hallo, moin moin.
Ja, moin moin, muss man ja sagen. Wellen, Watt und Windräder, das ist ja ein bisschen meine Heimat. Spüren Sie denn noch was von der Nordsee? Weite.
Also ich muss sagen, dass die Dreharbeiten ja doch letzten Endes fast ein Jahr zurückliegen. Dazu kommt noch, dass wir, wenn ich ganz ehrlich bin, ja gar nicht in Ostfriesland gedreht haben, sondern eigentlich mehr so
südlich von Hamburg.
Ja, also ungefähr. Die Landschaft ist ja dann dort ähnlich und es ging auch gut mit dem, was das Drehbuch verlangt, zusammen. Aber leider ist es doch eben ein bisschen verschoben. Ich hätte es gerne direkt dort gedreht, wo es immer stattfindet.
Ja, und das Plattdeutsch zu erlernen von Anni Heger, die ist ja Schauspielerin in Aurich geboren. Die hat ja für diese Niederhörner-Bewohner in dem Film ein fiktives Plattdeutsch erfunden. Können Sie noch was davon?
Ich weiß nicht, was Sie meinen mit fiktivem Plattdeutsch. Wir haben einfach bemüht, uns die Worte natürlich rauszulassen, die nun südlich des Weißwurst-Äquators nicht so ganz verständlich sind. Aber ich glaube, dass das, was wir da machen, wirklich schon mit dem zu tun hat, was dort gesprochen wird. Ich hatte neulich einen Journalisten aus Emden, der dort geboren ist und der sagte, es wäre absolut authentisch.
Ja, das kann ich als Bremerin und Teil-Emdnerin ja auch bestätigen. Aber man merkt natürlich, es ist so ein bisschen das leichte Plattdeutsch. Dann eben auch. Ne? In dem Film ist ja ein wesentliches Thema Heimat. Was bedeutet Ihnen Heimat?
Heimat ist für mich überhaupt nicht geografisch bezogen. Heimat ist dort für mich, wo ich mich mit Leuten umgeben fühle, die nicht meine Sprache sprechen, die aber meine Werte teilen, mit denen ich auf einer Wellenlänge schwimme. Das kann also sowohl in der Bretagne sein, als auch in Berlin oder in Paris oder in Timbuktu. Also ich verbinde Heimat nicht mit Geografie.
Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast des Tages sind an diesem Sonntag. Und wenn wir beide nicht im Gespräch sind, haben Sie denn ein typisches Sonntagsritual? Gibt es das bei Ihnen?
Naja, eigentlich wie jeden Tag, möglichst spät aufstehen.
Genau. Also gleich mehr mit Ihnen. Dieter Hallervorden, schön, dass Sie unser Gast des Tages sind.
Danke.
Matt Simmons, Lose Control. Ja, mal sehen, ob wir die verlieren nächste Woche, wenn der Film dann Ostfriesisch für Anfänger am Donnerstag in die Kinos kommt mit unserem heutigen Gast Dieter Hallervorden. Die Geschichte spielt in einem fiktiven Örtchen namens Niederhörn im platten Ostfriesland. Dorthin werden 5 Menschen mit Migrationshintergrund gebracht und sie sollen integriert werden mithilfe dieses Zentrums für ausländische Fachkräfte in dieses ostfriesische Dörfchen. Und der Urostfriese Uwe soll ihnen nun Hochdeutsch beibringen. Doch es wird ein ziemlich plattes Hochdeutsch. Und Dieter Hallervorden, Sie spielen Uwe. Was ist denn das für ein Typ, dieser Uwe?
Uwe bezeichnet sich selbst als den letzten echten Ostfriesen, ein kerniger Typ, der aber sehr der Vergangenheit verhaftet ist, verbittert, sehr in alten Vorstellungen lebt und natürlich bei allem, was fremd auf ihn zukommt, erstmal abwehrend reagiert. Und interessant ist an der Rolle eigentlich, dass er dadurch, dass er mit den Menschen eben in den näheren Kontakt kommt, eben doch ein Herz sich öffnet und er zu neuen Wertvorstellungen kommt, indem er wirklich nochmal umdenkt und merkt, dass das, was er eben für die Wahrheit hieß, nicht unbedingt die Wahrheit sein muss. Dass man also neue Erkenntnisse gewinnen kann, auch im hohen Alter.
Das heißt, solche Bewegungen sind möglich.
Ja, selbstverständlich. Man kann es nur hoffen. Und ich meine, so wie Politiker und generell immer schnell dabei sind, das christliche Abendland zu betonen. Christentum heißt ja, dass man doch Nächstenliebe äußert. Und wenn man Leute sieht, die Hilfe brauchen und man selbst weiß, wie gut es uns hier geht und anderen geht es nicht so gut, dann ist man eigentlich dazu aufgerufen, die Arme zu öffnen und denen zu helfen.
Das haben ja viele getan in unserem Land in den letzten Monaten, in den letzten Wochen. Gleichzeitig gibt es ja eben auch eine starke Gegenbewegung. Waren Sie aktiv, als die Flüchtlinge kamen und haben Sie versucht, in Ihrer direkten Umgebung etwas zu leisten? Im Film, in der Rolle des Uwe, sind Sie ja der Lehrer, der Deutsch unterrichtet und im wahren Leben?
Im wahren Leben gucke ich als erstes mal nach, was ich alles in meinem Kleiderschrank rumliegen habe, was ich schon ewig nicht mehr getragen habe und was noch nicht kaputt ist, und spende das. Ansonsten habe ich ja zu meinem 80. Geburtstag, als die Flüchtlingswelle, und man muss ja eigentlich von einer Völkerwanderung sprechen, noch ganz aktuell war, habe ich alle Einkünfte ohne jeden Abzug für die Flüchtlingshilfe gespendet.
Und das würden ja wahrscheinlich auch nicht viele machen. Nun ist ja die Stimmung an vielen Orten, wir hatten jetzt die ersten Wahlen in dem einen oder anderen Bundesland, in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin. Erstaunen Sie die Wahlergebnisse?
Nein, sie erstaunen mich nicht, weil ich generell glaube, dass der Mensch nicht das klügste aller Tiere ist. Ich glaube aber auch, dass so wie die Piraten auch mal einen Aufschwung hatten und dann wieder in der Versenkung verschwinden langsam, dass die AfD, das kann man nur hoffen, und ich bin ein optimistischer Mensch, dass es auch eine Zeiterscheinung ist. Man kann das, was uns gerade jetzt in Deutschland passiert, und die Willkommensgeste, die von Frau Merkel ausgesprochen worden ist, was das für das deutsche Volk und für unser weiteres Zusammenleben bedeutet, kann man ja erst, weil sich Geschichte in großen Bögen manifestiert, kann man ja erst nach einer Generation, würde ich beurteilen. Und ich bin da optimistisch, dass Deutschland durch die Art und Weise, wie wir Flüchtlinge aufgenommen haben und versuchen zu integrieren, dass dieses Deutschland reicher wird.
Und warum verstehen das nicht die, die der AfD momentan nachlaufen?
Es gibt ja gewisse Momente in der Psyche begründet, das ist eine Urangst. Die Urangst bedeutet, dass alles, was fremd ist, erstmal einem als befürchtenswert, als womöglich unheilverkündend daherkommt. Das Gegenteil wird der Fall sein. Aber Leute, die diese dumpfen Gefühle von einst eben in sich so stark vereinigt haben, dass sie zu Parolen sich hinreißen lassen und zu Gesten sich hinreißen lassen, die ich eigentlich als unmenschlich empfinde, bei denen muss man eben Ruhe bewahren und versuchen, mit Geduld zu überzeugen.
Bei Ostfriesisch für Anfänger ist es ja eben das Thema auch Fremdenfeindlichkeit in der nicht ganz so starken Form, wie wir es in der Realität in unserem Land eben auch erleben, wo Flüchtlingsheime ja eben auch brennen. Es gibt in diesem Film Dorf Niederhörn so eine Gruppe, ich nenne die mal die Mofa-Nazis, ja, die so ein bisschen versuchen, die Stimmung zu machen gegenüber Fremden. Es ist eben auch eine Gruppe, die sich dann stark fühlt. Der Film bleibt ja trotzdem unterhaltsam und hat eine grundsätzliche Wohlfühlatmosphäre. War es beim Dreh eigentlich eine Gratwanderung, diese ernsthafte Thematik nicht zu verniedlichen?
Das ist ein schwieriges Thema. Ich wusste, als ich das Drehbuch gelesen habe, das werde ich machen, weil ich einfach die Grundsituation, wo eben ein alter Mann sich nochmal öffnet und Leuten hilft, die auf diese Hilfe angewiesen sind, weil ich das gerne unterstützen wollte. Gleichzeitig auch, weil ich ja ein großer Freund von Sprache bin, eben meine, dass man auch dem Platt, das ja vom Aussterben betroffen ist, auf die Füße helfen müsste, weil es haben unsere Ur-Ur-Urväter ja nicht eine Sprache entwickelt, damit wir sie einfach in den Mülleimer schmeißen. Aber ich glaube, dass es eben dieser schmale Grat ist zwischen Schmunzeln und zutiefst berührt sein. Und das macht auch gerade die Stärke des Drehbuchs aus, dass es eben nicht einspurig läuft, sondern dass eine Entwicklung passiert, die zu einem guten und versöhnlichen Ende führt.
Wir haben heute einen Gast des Tages, das ist Dieter Hallervorden. Gleich mehr mit Ihnen. Mit seinem neuen Film Ostfriesisch für Anfänger setzt Dieter Hallervorden die Reihe seiner Charakterrollen fort. Nach erfolgreichen Filmen wie zum Beispiel Sein letztes Rennen, Das Mädchen und der Tod oder Honig im Kopf, den haben ja viele von uns gesehen. Was viele von uns gar nicht so im Kopf haben, Dieter Hallervorden ist ein richtiger Sprachfanatiker. Er hat ja im Mai sogar von der Gesellschaft für deutsche Sprache den Medienpreis für Sprachkultur bekommen. Was bedeutet Ihnen, Herr Hallervorden, Sprache?
Mit Sprache kann man ja sehr viel ausdrücken. Ich spiele zum Beispiel gerade den Matthias Clausen in einem Stück von Vor Sonnenuntergang von Gerhard Hauptmann. Und da sieht man, wie schön und reich Sprache mal war, wie viel inzwischen schon verschwunden ist, weil man sich einfach heute eben kürzer ausdrückt und weil man bestimmte Dinge, die etwas ausschmücken und gleichzeitig der Sprache einen bestimmten Rhythmus geben, dass man die inzwischen eigentlich aus dem täglichen Vokabular leider verbannt hat. Und ich bemühe mich immer, da und dort Dinge wieder einzuflechten, die vielleicht als rückwärtsgewandt gelten, aber eigentlich um der Schönheit willen von mir benutzt werden.
Mhm. Nutzen Sie selber solche Kurzmitteilungsdienste, in denen man sich dann ja auch entsprechend mit wenigen Zeichen kurz und knapp fassen muss, was ja auch Sprache und Sprachgebrauch verändert?
Ich muss ehrlich sagen, auch schon die Art und Weise, wie Leute einfach aus Bequemlichkeit alles klein schreiben und eben sich auch syntaxmäßig über Dinge hinwegsetzen. Gut, ich nehme es zur Kenntnis, weil ich ja auch beruflich daran gezwungen bin. Aber
ich merke an Ihrem leichten Anatmen oder Ausatmen. Manchmal sind Sie geneigt, das dann doch zu korrigieren zu wollen.
Würde ich gerne machen, auch das eine oder andere Komma. Aber naja, ich finde wegen mit Genitiv und brauchen mit zu, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
Jetzt werden Ihnen Drehbücher angeboten in ganz unterschiedlichen Sprachstilen. Und wenn man sich Ihre Karriere eben anschaut, muss man einfach sagen, ein Schauspielleben in vielen Facetten. Welche Jahrzehnt würden Sie sich denn ganz gerne nochmal zurückbeamen? Oder ist es gut, wie es jetzt ist?
Naja, bei mir ist es so, dass ich mich generell eben nicht für die Vergangenheit interessiere, sondern immer gucke, was bringt die Zukunft? Was kommt Neues auf mich zu? Was könnte ich noch machen und so weiter? Also zurückbeamen würde ich mich nicht so gerne. Das sind alles Dinge, die ich gemacht habe, die ich gern gemacht habe, die ich mit Erfolg gemacht habe. Glücklicherweise ist das Publikum mir gefolgt. Mich würde jetzt eigentlich mehr reizen zu sagen, wo liegt die nächste Herausforderung für mich, und zwar was die Bühne anbelangt. Weil die Bühne, das Theater, ist natürlich die Keimzelle unseres Berufs. Und da suche ich gerade im Moment nach einer neuen Herausforderung. Ich habe bereits den Zipfel, kann aber noch nichts Näheres sagen, weil ich nicht weiß, ob ich die Rechte bekomme.
Okay, also über das Theater würde ich gleich ganz gerne nochmal mit Ihnen sprechen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diesen Punkt, dass Sie gerade erwähnt haben, das Publikum folgt Ihnen. Hat man darauf eigentlich einen Einfluss als Schauspieler, je nachdem, welche Rollen Sie dann auswählen? Oder wie schaffen Sie das denn? Nicht allen Kollegen gelingt das ja.
Also ich habe das einfach so gemacht. Ich habe gesagt, ich mache meinen Beruf aus meinem Verständnis heraus. Ich mache erstmal das, was ich für komisch halte oder was ich meine, was meiner Meinung entspricht, was ich sagen möchte. Egal, ob ich damit gegen den Strom schwimme. Mhm. Denn nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt ja auch irgendwann an die Quelle, denke ich immer.
Ja, und trotzdem bleiben ja viele gefangen, auch in ihren eigenen Schubladen.
Ja, bloß da ist eben die Gefahr, man muss eben auch sehen, was will ich eigentlich erreichen? Will ich das Publikum durchgehend über Jahrzehnte mit ein und derselben Farbe, mit einem kleinen Segment beglücken? Oder ist es nicht für die Zuschauer, aber auch für mich als Schauspieler interessanter zu überraschen? Als ich merkte, dass die Produzenten generell, egal wie sehr ich darauf drängte, was anders machen zu wollen, immer den Didi weiter ausquetschen wollten, habe ich ihm einfach allen Projekten, die in die Richtung gingen, eine Absage erteilt. Ich habe wirklich dann 2 oder 3 Jahre kein Angebot vom Fernsehen oder Film angenommen, bis ich einen Sender fand, der mich also zumindest erstmal zum politisch-satirischen Kabarett zurückkommen ließ. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, man traut mir doch andere Dinge zu. Dadurch kam auch ein Produzent und ein Regisseur wie Kilian Riethoff mit Sein letztes Rennen auf mich zu. Mhm. Denn ich meine, dass ich diese Farben als Charakterdarsteller beherrsche und ich wage jetzt behaupten, ich bin nicht jemand, der sich auf die eigene Schulter klopft. Aber wusste ich schon auf der Schauspielschule. Bloß, wer lässt einen? Dazu muss das richtige Drehbuch da sein. Und was die Bühne anbelangt, was Sie das vorhin fragten, da ist es eben so, ich habe das nie für meine Kritiker gemacht. Ich habe immer gedacht, wenn nach einer Vorstellung von der einen Seite der Bäckermeister auf mich zukommt und von der anderen Seite der Herzchirurg und beide behaupten, sie hätten sich gut unterhalten, dann liege ich richtig.
Ja, lieber Bäcker und lieber Herzchirurg da draußen beim HR3 hören, wenn es Ihnen tatsächlich so geht mit den Dingen, die Dieter Hallervorden so macht, dann haben wir alle etwas gemeinsam und das ist sehr, sehr schön. Wir reden gleich weiter. Dieter Hallervorden liebt das Theater und brennt für eine Theaterbühne, glaube ich, ganz besonders. Das Schlossbergtheater in Steglitz. Vor nunmehr 8 Jahren haben Sie das Theater übernommen. Sehr viel Liebe und Arbeitsstunden reinstecken müssen, damit es wieder richtig saniert, jetzt so erstrahlt. Haben Sie sich damit einen Herzenswunsch erfüllt?
Meinen schon. Nicht den meines Steuerberaters, aber meinen schon. Also das Theater war ja zu, das war geschlossen. Ich habe das wieder eröffnet, es war total runtergekommen. Wir haben allein etwa 30 Kilometer Kabel neu verlegt. Wir haben modernste Technik installiert. Wir haben innen alles so gestaltet, dass die Leute sich wohlfühlen können. Selbst die Toiletten wurden so renoviert, dass man sie wieder Toiletten nennen kann. Das gehört ja auch dazu. Also es ist einfach wie mein 5. Kind sozusagen. Ja.
Und wann standen Sie davor und haben gesagt, das muss mit in die Familie, das muss in integriert werden als fünftes Kind. Was war dieser Moment, zu sagen, ich gehe eben auch so ein Risiko ein, dass mein Steuerberater alle Haare ergrauen und verliert?
Naja, ich habe eine große Beziehung zum Schlossparktheater, denn es ist ein sehr renommiertes Theater von früher, von den Zeiten von Boleslav Barlock her. Und ich habe als Schauspielschüler alle großen Inszenierungen dort gesehen. Also ich hatte eine sehr starke Affinität dazu. Und deswegen, als ich dann merkte, es ist geschlossen, ich meine, alle öffentlichen Gebäude, die eben für das Publikum gedacht sind, machen geschlossen ja keinen Sinn. Das gilt auch für öffentliche Toiletten, aber eben auch für Theater. Und dann habe ich gesagt, du, Didi hat Geld in meine Portemonnaies geschaufelt und diese Liebe der Zuschauer gebe ich jetzt in dieser Form zurück. Ich habe immer behauptet, eine große Liebe zum Theater zu haben und das war die Möglichkeit, diese Liebe unter Beweis zu stellen. Und damals haben natürlich die Leute gesagt, ja, der alte Hallervorden da, mal sehen, wie viele Monate er das macht. Und jetzt bereiten wir bereits die 9. Spielzeit vor. Und zwar mit großem Erfolg, mit steigendem Erfolg und macht mir auch Spaß, dort im Foyer Leuten zu begegnen, die das zu schätzen wissen.
Und also sagen, man begegnet ihnen dort tatsächlich, also das weiß ich von Freunden, die dort waren und es gesehen haben. Und selbst jetzt bei so einem Stück wie Honig im Kopf, was ja im Kino ein großer Erfolg war, da haben sie aber die Rolle des Amandus nicht übernommen, ne? War das eine klare Entscheidung, zu sagen, Kino ja, aber im eigenen Theater nicht?
Nein, das war eine klare Entscheidung. Also für mich wäre das wie Wiederkäuen gewesen. Ich habe die Rolle gespielt, ich habe sie gern gespielt, aber die auf der Bühne nochmal zu verkörpern, schien mir dann doch zu viele, war auch zu naheliegend. Ich suche immer dann nach was Neuem und deswegen habe ich die Rolle eben gern dem Achim Wolf gegeben.
Hat Til Schweiger sich das Theaterstück angeguckt?
Ich glaube nicht, nee.
Wäre Ostfriesisch für Anfänger was für die Theaterbühne?
Nein, das lässt sich, glaube ich, auf die Bühne nicht so transportieren. Das glaube ich nicht, nein.
Warum nicht?
Weil es einfach dazu, sag mal, um das zu dramatisieren, müsste man zu viel Drehorte haben, also zu viel Spielorte haben. Wir haben zwar eine Drehbühne, aber die dreht sich nicht so schnell, dass wir da 7 verschiedene Orte drauf platzieren könnten.
Dieter Hallervorden, ein Mann, der Risiken eingeht, finanzielle Risiken und wie die Zusammenarbeit mit Ihnen am Set ist oder wie Sie sind als Theaterdirektor, darüber reden wir vielleicht gleich, okay? Sie bleiben unser Gast des Tages.
Oh, Donnerwetter.
Guten Morgen an alle Sonntagsmenschen und unser Gast heute ist Dieter Hallervorden. Der steht ja nicht nur selbst auf der Bühne, wie er selber sagt, solange ihn die Beine auf die Bühne tragen, solange der Kopf noch mitmacht, solange mich Leute dort eben noch sehen wollen auf dieser Bühne, ihm gehört auch eine, das Schlossparktheater in Berlin-Steglitz. Das hat er vor 8 Jahren übernommen und saniert. Eine Riesenaufgabe, nicht nur finanziell. Und ich will von ihm natürlich auch wissen, wie sind Sie als Intendant? Der Chef, der immer ein offenes Ohr hat? Oder doch eher ein Alphatier mit dem letzten Wort gegenüber dem Ensemble, Herr Hallervorden?
Also das in einem Satz zu beantworten, fällt mir nicht so leicht. Ich könnte nur sagen, ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man davon redet, dass man mit Leuten lange zusammenarbeiten will, dann muss man als Intendant diesen Mittelweg gehen. Man muss einerseits Autorität haben und man muss andererseits aber auch Kumpel sein, mit dem man abends ein Bier trinken kann und Dinge offen bespricht, die irgendwo schieflaufen.
Sind Sie perfektionistisch?
Das glaube ich schon, ja. Allerdings bin ich auch dabei, dass ich eben gern Sachen auch delegiere. Ich kontrolliere das zu Anfang, wie das mit dem Delegieren klappt. Aber ich finde, es ist unheimlich wichtig, Mitarbeiter zu haben, die sich auch außerhalb des ihnen vom Beruf her zustehenden Segmentes für das Ganze interessieren. Also wenn irgendwo was brennt, dann möchte ich nicht nur, dass sich derjenige bückt, der als Brandmeister dafür zuständig wäre. Wenn was runterfällt, sollen sich lieber 2 bücken als gar keiner.
Jetzt sind Sie ja jemand, der ein Risiko noch eingegangen ist, ein eigenes Theater eben auch gegründet hat, zu einem Zeitpunkt, wo viele sagen, dazu wäre ich gar nicht mehr bereit. Ich habe schon so viel berufliche Erfahrung. Warum haben Sie das nochmal gemacht und nochmal gewagt?
Naja, ich kenne auch viele andere Leute, die eben zu meiner großen Verwunderung sich nach dem Ruhestand sehnen und den dann auch irgendwann genießen. Schauspielschüler, die mit mir zusammen auf der Schauspielschule waren, wo ich noch weiß, wie wir mit den Hufen gescharrt haben, lasst uns unsere Kunststücke zeigen und die jetzt sagen, wenn ich noch so eine gute Rolle anbiete, nö, du, ich habe jetzt meine Rente. Bei mir ist es anders. Ich liebe den Unruhestand. Ich möchte gern was zu tun haben. Es geht für mich immer darum zu sagen, vielleicht entdecke ich noch irgendwas. irgendwas, was ich noch nicht kenne.
Mhm. Anton Tschechows Vanya sagt ja, ich kann nachts nicht mehr schlafen vor Wut, weil ich so gedankenlos meine Zeit vertan habe, während ich alles hätte haben können, wofür ich jetzt vielleicht zu alt bin. Also Sie sind dann jemand, der auch sagt, ich packe das an und setze dann Träume um.
Ja, also es gibt noch viele Dinge, die ich unbedingt noch machen will und auch außerhalb des Beruflichen. Also ich wollte immer Fallschirm springen, das muss ich demnächst wirklich mal machen. Weil ich hasse die Leute.
Weil Sie jetzt mit einer Stuntfrau liiert sind, die unbedingt einen Doppelsprung haben möchte.
Werde ich schon noch alleine schaffen irgendwann. Aber es stimmt natürlich.
Mutig.
Klar, das kommt dazu. Und ich habe Segelfliegen gemacht, ich habe Tieftauchen gemacht. Ich lebe in Extremen. Und ja, ein paar extreme Sachen fehlen mir noch.
Sie sind so eingebunden in Freunde, Familie, Freundin, aktuelle Gefährten, immer ein Team, ein Ensemble um sich herum. Kennen Sie eigentlich auch Phasen der Einsamkeit?
Ja, aber nicht im negativen Sinne, weil Einsamkeit ist für mich jetzt nicht pejorativ besetzt, sondern ich mag es manchmal ganz gerne, auf so einem Felsen zu setzen, dem Rauschen der Wellen zuzuhören, nachzudenken, vor mich hinzuträumen. Also ich finde Einsamkeit, wenn sie denn zeitlich auch begrenzt sein mag, finde ich eigentlich angenehm.
Jetzt haben Sie vor ein paar Wochen Ihren 81. Geburtstag gefeiert. Das war auch in den Medien, deswegen kann ich auch sagen, dass Sie jetzt 81 sind. Man kann es ja auch nachlesen.
Ja, aber gefeiert habe ich es nicht.
Nein, nicht gefeiert, okay.
Aber ich mache es beim 90. oder noch besser beim 100.
Beim 100., genau. Im Judentum sagt man ja immer bis 120, wenn jemand Geburtstag hat. Also da haben Sie ja noch ganz viel vor sich.
Ja, ja, ja.
Gibt es etwas, womit Sie sich fit halten?
Nee, ich habe einfach Schwein, weil ich von meinen Eltern gute Gene bekommen habe. Ich habe einen Sohn, der gerade 18 geworden ist, der mich mit jungen Leuten ständig zusammenbringt. Ich bin jemand, der eben nicht sagt, ach, früher war alles besser, sondern vielleicht kommt das Bessere jetzt aus der Zukunft heraus. Und all das, auch diese Lebenslust, die ich habe, die Gier nach Leben, ja, das hält mich vielleicht jung. Also sonst mit Medikamenten halte ich mich eigentlich zurück. Selbst Kopfschmerzen ertrage ich lieber ohne Kopfschmerztablette.
Stört Sie das eigentlich, wenn man Sie auf das Alter anspricht?
Nein, überhaupt nicht. Also hat mich noch nie gestört.
Wundert Sie das, dass man immer wieder so drauf angesprochen wird, dass viele so erstaunt sagen, Mann, Dieter Haller vorne ist 80, der macht so viele neue Rollen, geht so viele neue Wege und scheint eine unerschöpfliche Kraft zu haben?
Ja, ist doch schön. Also bei mir ist es so, dass ich mir sage, das war schon mit 50 oder 60 so. Ich sage so, das habe ich jetzt geschafft. Mal sehen, was noch drin ist. Wenn ich jetzt jeden Tag darüber nachdenken würde, welche Krankheit könnte mich denn erwischen? Wie viel Zeit bleibt mir denn jetzt noch? Hätte ich ja gar keine Lust mehr zum Leben.
Wie ist denn das eigentlich, älter werden?
Naja, der Ausweis weist ja jetzt ein Alter aus, sodass ich eben genau weiß, so alt bin ich. Aber das Herz und der Kopf sind eben jünger. Und das macht so viel aus. Sehen Sie mal, wenn die auch fragen, ja, müssen Sie denn noch? Nee, müssen muss ich nicht. Aber der Beruf ist ja aus einer Leidenschaft entstanden. Und Leidenschaft tritt man ja nicht einfach tot. Es gibt eben drei Dinge, die wichtig sind, bevor man vielleicht aufhört. Die Beine müssen mich von alleine auf die Bühne tragen. Der Kopf muss noch mitmachen, in dem Sinne, dass ich den Text behalte. Und unten müssen noch Zuschauer sitzen, die mich sehen wollen. Und so lange bleibe ich dann auch auf der Bühne.
Ja, und der Spaß am Spielen, der sorgt eben jetzt dafür, dass auch unsere Kinder sehr genau wissen, wer sie sind. Dieter Hallervorden, gleich mehr. Dieter Hallervorden ist ein Mensch, den die Vergangenheit nicht so interessiert wie das, was vor ihm liegt. Und sein neuer Film, Ostfriesisch für Anfänger, der kommt ja am Donnerstag ins Kino und nimmt sich unterhaltsam ein paar Themen vor, die wir, glaube ich, alle kennen, wie Angst vor Veränderung, Heimatgefühl, Fremdenfeindlichkeit, Integration. Das ist ja etwas, womit wir uns alle momentan sehr intensiv beschäftigen. Sein Happy End verdankt der Film der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen. Also, mehr wird aber nicht verraten. Sind Sie ein Europäer mit Leib und Seele, Dieter Hallervorden?
Ja, also selbstverständlich bin ich Europäer. Also bin sowieso an sich Weltbürger. Aber dass das Europa in unserer Zeit nur die Chance hat, in einer Gemeinsamkeit, das ist mir schon lange klar. Ich möchte aber noch was anderes sagen, weil Sie es so erwähnten, Hauptrolle und so. Sicherlich ist es eine wichtige Rolle, aber ich finde, dass alle anderen, die da mitspielen, gleichermaßen zu einem möglichen Erfolg beitragen. Und deswegen ärgert es mich auch ein bisschen, dass die Produktion meinen Kopf ganz groß rausstellt, die Mitspieler da irgendwie auf dem Plakat als kleine Ameisen rumwuseln. Das ist einfach ungerecht und das ist auch nicht fair. Aber das sind nicht nur sehr liebenswerte Kollegen, sondern es sind eben auch Leute, die zu Unrecht bundesweit unbekannt sind als Schauspieler. Das sind sehr, sehr gute Leute. Und mir tut es irgendwie leid, weil man könnte vielleicht meinen, ich hätte daran mitgewirkt. Mir ist die Art von Propaganda für einen Film, die einen so herausstellt und die anderen vernachlässigt, ist mir peinlich.
Sie haben ja über viele Jahrzehnte eben auch viele politische Wechsel in unserem Land erlebt. Wie erleben Sie unser Land, wenn Sie auf Reisen sind? Wie begegnen Ihnen Menschen?
Naja, da kommt mir natürlich nicht zugute, dass ich eben nicht Karl Schulze oder Otto Meyer bin, sondern eben Dieter Hallervorden. Das heißt also, dadurch, dass sie mich kennen, weiß ich ja nicht, wie ehrlich sie eigentlich mit Leuten normalerweise umgehen. Ich habe im Rheinland jetzt erlebt, bei den Dreharbeiten für meinen anderen Film, der nächstes Jahr rauskommt, Rock My Heart, der im Rennreitermilieu spielt, habe ich im Rheinland Leute kennengelernt, die ja unheimlich direkt auf einen zugehen und sehr herzlich und unheimlich humorig. Aber das ist von Landstrich zu Landstrich verschieden. In Deutschland selbst reise ich ja nicht viel. Ich habe durch die beiden Theater bedingt eben mein festes Standbein in Berlin. Ich gehe auch nicht mehr auf Tournee. Und die Zeit, die ich dann als Freizeit verbringe oder um Batterien neu aufzuladen oder um was Neues zu schreiben, verbringe ich in Frankreich.
Aber Sie sind ja auch jemand, der sich politisch äußert. Das Thema, was hohe Wellen geschlagen hat, das Gedicht von Jan Böhmermann, sind Sie jemand, der sich dann auch dazu äußert? Führt das dann zu Reaktionen, wenn Menschen Ihnen begegnen?
Ja, unterschiedlicher Art. Es gibt Leute, die schmeißen Bierflaschen in meinen Vorgarten und es gibt Leute, die mir auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, toll, dass Sie das wagen und dass Sie sich an dessen Seite gestellt haben. Ich meinte, das hätten damals alle Satiriker tun sollen.
Warum waren so viele so still?
Naja, das kommt eben immer darauf an, ob man das Recht auf freie Meinungsäußerung nur benutzt, wenn es einem passt oder eben generell als ein Recht wahrnimmt, das man eben wahrzunehmen hat. Gerade als Satiriker. Da habe ich mich gewundert. Aber also, Gott, dein Tierreich ist so unendlich groß. Also es gibt eben Leute, die einfach sagen, wann wage ich mich aus der Deckung? Und zu den Leuten gehöre ich nicht.
Als Sie bei den Wühlmäusen waren, und die Wühlmäuse stehen ja auch als Kabarettprogramm und standen eben für ein politisches Kabarett, gab es da auch etwas, an das Sie sich erinnern, was vielleicht vergleichbar gewesen wäre?
Ja, vergleichbar nicht, für mich schon, mit starken Konsequenzen, weil ich hatte einmal wenig Gehorsam einem Fernsehredakteur gegenüber geäußert und habe ein Programm durchgesetzt, obwohl jeden Tag mir angedroht wurde, dass es einen Rechtsstreit geben würde. Und ich habe das Programm über die ganze Funk- und Fernsehausstellung durchgezogen und hatte dann etwa 5 Jahre ein Auftrittsverbot. Natürlich nicht etwa schriftlich begründet.
Und aber was war das Thema, was zu diesem Konflikt dann führte?
Das ging Leute, die schon zur Zeit von Adolf Hitler meinungsbildende Sendungen produziert haben und die mit derselben braunen Hose das auch weiterhin taten. Und das war immerhin schon 1962 etwa so. Und da wurden eben auch Namen genannt und da wurden Beispiele zitiert und das war dem Sender wohl nicht so recht.
Max Weber schreibt ja, jeder entdeckt irgendwann den Dämon, der seines Lebens Fäden so zusammenhält. Sind Sie denn schon fündig geworden?
Gott, sind Sie gebildet. Also,
verrückt, oder?
Wahnsinn. Nein, ich glaube, ich kann erst wahrscheinlich dann irgendwann, wenn mein Spruch immer mindestens einmal mehr aufstehen als hinfallen, wenn das ganz zum Schluss eben nicht mehr stimmt, weil ein Sensenmann stärker ist, dann werde ich hoffentlich in den letzten Minuten darüber nachdenken. Aber bisher kann ich Ihnen diese Frage noch nicht beantworten.
Na, dieser Moment wird ja hoffentlich noch lange auf sich warten. Lieber Dieter Hallervorden, Sie sind heute unser Gast des Tages. Dieter Hallervorden, Sie haben anspruchsvolles politisches Kabarett gemacht. Sie haben als Didi richtig Geld mit Comedy-Formaten verdient und in sehr erfolgreichen, ernsten Kinofilmen ganz wunderbare Rollen gespielt. Das reicht aber noch nicht. Sie haben vor wenigen Jahren erst ein marodes Theater in Berlin gerettet, leben ab und zu auf einem schlossartigen Gebäude in Frankreich, haben 4 Kinder und sind dazu noch richtig frisch verliebt in eine Frau, die 35 Jahre jünger ist als Sie. Verwöhnt das Leben Sie?
Absolut. Also wenn ich bedenke, wie ich da stand, wie ich den falschen Weg gegangen bin mit dem Romanistik und Publizistik und Theaterwissenschaftsstudium, um dann irgendwann zu merken, Mensch, eigentlich muss ich mal umkehren und einen ganz anderen Weg einschlagen. Und dann auch noch den Erfolg zu haben, dass das Theater als junger Nobody mit 25 gegründet, dass es auch heute nach 54 Jahren, 56 Jahren noch existiert, ohne Subventionen, dass ich das geschafft habe, dass ich das neue Theater aufhabe, dass ich gesunde Kinder habe. Also ich habe wirklich bin wirklich vom Leben verwöhnt.
Viele zögern ja und trauen sich eben nicht dann umzukehren und zu sagen, auf die innere Stimme und auf die innere Leidenschaft vielleicht zu hören, etwas auszuleben, was sie vielleicht erfüllen würde. Was können wir denen denn sagen?
Ich finde, dass gebrochene Karrieren in Anführungsstrichen immer interessant sind. Warum soll ich lernen, Steuerberater zu werden, wenn ich merke, dass ich eigentlich gerne Hochsprung oder was ganz anderes gemacht hätte? Ich hasse Leute, die mir mit 88 Jahren mit zittriger Stimme gestehen, dass sie eigentlich Balletttänzerin hätten werden wollen. Ja, ist ein bisschen zu spät. Man muss sich die Wünsche eben wirklich erfüllen zu einem Zeitpunkt, wo das eben von der Körperkraft und vom Geldbeutel und vom geistigen Anspruch her noch möglich ist.
Jetzt sind Sie ja jemand, der sich mit Ende 70 eben auch nochmal neu verliebt hat. Wie ist denn das Flattern der Schmetterlinge mit 80?
Es ist ein wunderbares Gefühl. Also die Leute, die uns kennen oder die uns dann sehen, wenn wir irgendwo einkaufen gehen, sagen ja immer die Turteltäubchen und so weiter. Und wir merken, ich kann nicht so, aber es ist natürlich wirklich ein tolles Gefühl, das nochmal erleben zu dürfen. Es ist ja auch nicht so, wissen Sie, ich kann ja nicht ausgehen und sagen, ich möchte mich jetzt verlieben und ich möchte jetzt die Frau finden, die in so vielen Dingen wertemäßig mit mir übereinstimmt. Das ist ja alles purer Zufall. Und ich habe damit auch meiner Frau, die dafür nichts kann, auch sehr Unrecht getan. Und es tut mir auch sehr leid. Aber was soll man gegen Gefühle machen, die so stark sind?
Die Jahrzehnte des Altersunterschieds führen, müssen Sie da manchmal ein Brückenbauer sein oder Ihre Freundin? Weil es ist ja doch eine andere Generation, was Bücher, was Musik angeht. Oder ist das, wenn man verliebt ist, spielt das dann keine Rolle mehr?
Das glaube ich nicht, weil da ich ja der Zukunft sehr zugewandt bin, so wie es die DDR-Nationalhymne mal immer postulierte, spielt das, glaube ich, keine Rolle. Und den Altersunterschied merkt man eben nur darin, dass sie nach dem 5. Wein umkippt und ich erst nach dem 12.
Wie sind Sie denn, wenn Sie verliebt sind? Rufen Sie 5-mal am Tag an?
Naja, das macht man ja heute eigentlich so, dass man sich hier per WhatsApp irgendwie Nachrichten hin und her schickt. Manchmal ja auch statt mit Sprache nur mit Zeichen. Aber das stimmt schon. Also 3 Stunden ohne jeden Kontakt halte ich eigentlich nicht aus.
Also gut, dass diese Sendung nur 2 Stunden dauert. Ja, und es ist natürlich auch toll, wenn man dann sagen kann, hey Baby, ich lade dich auf mein Schloss ein, oder?
Ja, aber das würde ich auf keinen Fall machen.
Also, nein, natürlich nicht. Schloss in der Bretagne würden Sie nicht zeigen.
Nein. Bei dieser Frau ist es auch so, dass, sagen wir mal, materielle Ansprüche niemals ausreichen würden, um Liebe zu empfinden. Liebe muss auf totaler Ehrlichkeit und auf dem Herzen aufgebaut sein. Das kann auch mit ganz schmalem Budget passieren und ich weiß, wovon ich spreche.
Ist es denn eigentlich schwieriger, wenn man ein Mann in der Öffentlichkeit ist, sich eigentlich zu verlieben?
Ja, in gewisser Weise schon, weil man ja nie weiß zu Anfang, wenn man versucht zu flirten, ob man wirklich als Mensch gemeint ist oder einfach nur als prominente Person. Das ist das Schwierige eigentlich.
Und sonst, woran haben Sie diesmal gemerkt, dass es echt ist?
Na, da gibt's ja Möglichkeiten, das auf die Probe zu stellen und zwar. Ich bin auch kein so einfacher Mensch. Ich lasse jetzt auch nicht Dinge durchgehen, wo ich denke, ach, die Frau nimmt das hin, nur weil ich prominent bin. Ich bin hier sicher, in dem Fall wird nicht der Schauspieler gemeint, sondern die Privatperson.
Das ist schön. Ich freue mich über Ihre Schmetterlinge im Bauch.
Dankeschön.
Wir sind gleich wieder da, ja?
Ja.
Louane Avenir, eine französische Sängerin. Das passt doch ganz wunderbar, lieber Dieter Hallervorden, zu ihrem Schloss in der oft ja rauen Bretagne, erbaut 1885. Haben Sie das eigentlich noch?
Also erstens mal 1895.
Oh.
Zweitens mal sagen die Franzosen Schloss dazu, weil es an links und rechts kleine Türmchen hat. Dieses Schloss in Anführungsstrichen besitzt 8 Zimmer. Und ich glaube nicht, dass das, was, was man als Schloss bezeichnet, in Mitteleuropa über 8 Zimmer verfügt. Nein, es ist ein, man würde sagen, heutzutage ein Herrschaftshaus, ein Manoir. Es ist gebaut aus den rosa Granitsteinen der Küste. Für mich war es die Liebe sofort. sofort. Also als ich es zum ersten Mal gesehen habe und ich habe es nur gemietet und es war dann irgendwas zu verkaufen. Und ich kann Ihnen aber dazu gestehen, dass das gesamte Anwesen, diese Insel mit diesem Schloss in Anführungsstrichen, war damals billiger als meine Eigentumswohnung in Berlin.
Ja, also ein Schnäppchen für die Region. Absolut. Aber die Bretagne hat ja auch etwas sehr, sehr Raues. Etwa hat etwas sehr Hartes. Es hat diese wunderbaren Häuser mit diesen tollen, intensiven Hortensienbüschen. Aber ich hatte mal einen Freund, der wollte immer mit mir, und das haben wir auch über mehrere Jahre gemacht, dann über Silvester in die Bretagne fahren. Es ist dann ein sehr, sehr einsamer Landstrich.
Ja.
Was lieben Sie an der Bretagne?
Naja, ich finde, erstens mal ist es ein Menschenschlag, den man sich erobern muss. Mhm. Das dauert ein bisschen, bis es Eis geschmolzen ist. Aber wenn man dann Kontakt hat, dann gilt das auch rückwirkend bis in die Eiszeit. Dazu kommt noch, dass ich ja nicht die Gegend wähle, weil sie menschenüberströmt ist, sondern gerade eben, weil man dort einsam sein kann. Und dann ist die Bretagne ja sehr unterschiedlich, die südliche Bretagne, und von dem Teil, wo ich wohne, ist total unterschiedlich. Es ist auch Golfstromnähe. Ich habe auch zu Weihnachten mit leichten Pullover mit einem Gläschen Champagner im Sand am Strand
gesessen. Das ist schön, da hatten Sie mehr Glück als ich. Jetzt haben wir heute im Laufe dieses Vormittags über den Film Ostfriesisch für Anfänger gesprochen. Nächstes Jahr, Ostern, gibt es einen Kinderfilm auf dem Kinderkanal und er heißt Die Zeitmaschine. Sie spielen den Großvater, und wenn man an Zeitmaschine denkt, Sie könnten sich in eine Zeitmaschine setzen, in welche Zeit würden wir reisen?
Was mich interessieren würde, wäre zu reisen in die Zeit vor Jesus Christus. Mhm. Weil das für mich eine interessante Zeit ist, zu sehen, was ist damals passiert, aus welchen geschichtlichen Gesetzmäßigkeiten ist dort der Erlöser plötzlich aufgetaucht, wie ist mit ihm umgegangen worden und so weiter. Das würde ich gerne mal live erleben.
Mhm. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Wir haben über Ihre Rollen gesprochen, über aktuelle Filme. Wir haben über das Theater gesprochen. Was fühlen Sie eigentlich, wenn Sie auf einer Bühne stehen oder wenn das Rotlicht angeht? Was ist das für ein Moment?
Theater ist total unterschiedlich von Fernsehen und Filmen, weil in dem Moment, wo das Wort dem Mund entfleucht, da gilt es. Ich kann nicht sagen, ja, wir wiederholen das jetzt nochmal oder, oh, das war jetzt nicht gut. Man muss den großen Bogen spielen. Das heißt, bei mir ist vor jedem ersten Auftritt großes Lampenfieber nach wie vor, das erst sich dann langsam zurückzieht, wenn ich die ersten 3-4 Minuten gesprochen habe und merke, dass die Reaktionen des Publikums da kommen, wo ich sie haben wollte.
Und wie sind Sie mit Lampenfieber?
Würde ich Ihnen nicht raten, mich dabei kennenzulernen. Ganz schlimmes Lampenfieber verbunden mit starkem Hungergefühl.
Oh, das ist unangenehm. Und es legt sich dann auch nicht immer. Wenn man dann mehr als 3-4 Minuten braucht, ist das ja ein unangenehmes Zeitfenster.
Ich arbeite daran. Es ist doch quasi, Theaterspielen ist ja quasi wie ein Hürdenlauf. Das heißt, man weiß vorher, wenn man die 10., 12. Vorstellung spielt, aha, an den Stellen sind die und die Reaktionen. Wenn die nicht kommen, dann denkt man, oh, habe ich die Hürde gerissen? Oder bin ich unter dem Stab durchgelaufen?
Selbstzweifel.
So. Man sucht immer natürlich die Schuld bei sich selbst, klar. Und dadurch, dass natürlich mal extrovertierte, mal introvertierte Leute im Publikum sitzen und hoffentlich auch alle nüchtern bleiben und vorher sind, laufen Vorstellungen immer ganz unterschiedlich. Also man kann nicht sagen, ja, ist doch langweilig, da spielst du zum 30. Mal.
Brauchst du nicht mehr aufgeregt sein.
Ja. Nee, das geht eben leider nicht.
Jetzt sind wir beide verbunden übers Ohr. Sie sitzen in Berlin und ich ja in Frankfurt. Haben Sie eigentlich Ihre langen Haare noch aus Friesisch für Anfänger?
Nein, ich habe jetzt gerade meinen neuen Film, die Dreharbeiten sind gerade beendet worden, und da hatte ich relativ kurze Haare, weil ich eben einen sehr kantigen, harten Rennstallbesitzer spiele.
Mochten Sie sich mit langen Haaren?
Ja, ich lasse sie sowieso immer wachsen, wie es gerade so die Möglichkeit gibt. Aber normalerweise kann ich mir ja bei den bisschen Haaren, die ich habe, Eitelkeit ohnehin nicht leisten.
Genau. Jetzt sind Sie ja in kurzen Szenen auch bei Ostfriesisch für Anfänger Trecker gefahren. Können Sie das noch? Könnten Sie mich einladen auf eine Treckerfahrt?
Ah, oh, gerne, selbstverständlich. Es hat mir Riesenspaß
gemacht. Da war ich ein bisschen neidisch. Treckerfahren sieht aus, als macht das Spaß.
Es macht wirklich Riesenspaß. Leider durfte ich nicht so schnell fahren, wie ich wollte. Aber ja, kann ich sehr empfehlen.
Krabbenbrötchen und Aalbrötchen ist das ja, was immer wieder angesprochen wurde in Ostfriesisch für Anfänger. Haben Sie Erfahrung mit hessischen Spezialitäten?
Nein, habe ich nicht.
Grüne Soße? Da müsste ich ja mal hier für Sie kochen, oder?
Gerne, ja, vielleicht auf dem Trecker.
Ja, genau. Ich bedanke mich bei Ihnen, lieber Dieter Hallervorden, und wünsche Ihnen alles Gute. Und ja, Schmetterlinge haben Sie ja eh im Bauch, von daher flattern Sie jetzt hoffentlich glücklich und zufrieden davon. Ich habe Sie nicht zu lange abgehalten vom Telefonieren.
Es war ein sehr, sehr liebes und nettes Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.
HR3. Bärbel Schäfer.